Wir haben gute Freunde geladen zum Thema Foot and Food. Die Foot bin in dem Fall ich.
Willkommen bei Relativ Ungeschminkt, die Quadratur des Kreises unter dem Podcast.
Dass du das rausbekommen hast.
Yeah.
Cheers to that, Vierers.
Wir sind halt mathematisch.
Mathematisch,
logisch,
praktisch gut.
Wir
trinken Cosmopolitan, Freunde.
Ja, und wir sind gerade vor 2 Minuten draufgekommen. Wir haben 50. Folge.
Wir haben heute Jubiläum. Ich will immer 50 Jahre sagen. Fühlt sich auch ein bisschen so an. Aber das passt uns jetzt ganz gut, weil wir haben nichts vorbereitet.
Ich bin näher dran an meinem 50er, als Covid her zurückliegt.
Ja, sechs Jahre, ne?
Ja.
6 Jahre ist Covid her.
Ja.
Ja. Schön.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Geil.
Ja?
Ja.
Du magst ja das Älterwerden sehr gerne, gell?
Toll.
Was findest du war das beste Alter in deinem, also ist es immer jetzt, wenn du das Älterwerden so genießt?
Ich glaube letztes Jahr. Letzte Jahr.
Nimm uns mit, wie alt warst du da? 43.
Warte, wie alt bin ich jetzt?
Du bist 44 geworden.
Ja. Ja. Letztes Jahr war, glaube ich, so summa summarum, wenn ich jetzt so zurückblicke, Nabelschau, Midlife Crisis, glaube ich, war letztes Jahr mein bestes Jahr.
Meins auch.
Ja.
Yes. Fistbump. Ja, lustig, gell?
Das ist ganz, ganz witzig.
Ja, und vielleicht hat das ja sogar was mit dem Jubiläum zu tun.
Ja, ich breche die Folge jetzt sofort ab. Die Rauchware ist aus.
Oh Gott. Okay, Leute, wir können jetzt leider nicht weitermachen. Nee, ich rede einfach weiter. Vieras muss hier. Ich bin hier angekommen in diesem wundervollen, neu gestalteten Haushalt. Möchte ich euch gleich einmal mitnehmen auf diese Reise. Jetzt muss er halt neu suchen, die Sachen, weil sie so smart versteckt sind. Aber du hast quasi Frühjahrsputz gemacht und hast dein Interieur rausgerissen und Neues eingesetzt.
Ja, das Interieur ist mir entgegengekommen vor 2 Wochen.
Ich glaube, das haben wir hier schon besprochen.
Haben wir das schon besprochen, als ich die Garderobe in der Fresse hatte. Ja,
ja.
Das war sehr schön.
Ja. Aber es hat dazu geführt, dass du dein ganzes Wohnkonzept ein bisschen überdacht hast. Und dann bin ich hier reingekommen und war so, und ich finde, der Fernseher ist jetzt sehr prominent. Also der wirkt ja riesig. Bis du mir offenbart hast, dass du gleich noch einen neuen Fernseher mitgekauft hast. Bist du bei Ikea rein und hast gesagt, ich nehme das alles?
Ich kaufe den ganzen Laden.
Ja, genau.
Stellen Sie keine Fragen.
Und der Verkäufer kommt auch mit.
Ja. Nein, Gottes Willen. 50 Jahre Podcast. Was möchten wir noch mitteilen?
Boah, weiß ich nicht, viel.
Ja.
War das jetzt go for it?
Ja, go for it.
Okay. Ich finde es jetzt mal wieder an der Zeit, wir haben sie gerade schon besprochen und wahrscheinlich geht es den Hörerinnen da draußen genauso, die noch da sind. Wir wollen jetzt mal wieder Gäste einladen, haben wir gesagt.
Ja, ja.
Weil man muss schon sagen, in der Vergangenheit waren die 3 Folgen mit Gästinnen, die wir hier hatten, finde ich immer, haben wahnsinnigen Spaß gemacht.
Ja.
Also ich nehme auch immer gern mit dir auf. Mir ist übrigens eine Sache aufgefallen und die sage ich dir jetzt direkt. Das habe ich dir noch nicht gesagt.
Oh Gott.
Aber das ist wirklich, glaube ich, hat mit dem Podcast zu tun. Du schaust mir im Podcast immer in die Augen.
Tue ich das?
Ja.
Und ich schaue immer irgendwo hin.
Und du hast mir früher nie in die Augen geschaut.
Ich schaue generell Leuten nicht viel
Warum?
In die Augen. Ich weiß es auch nicht.
Also ich habe da schon mal aus meinem Freundeskreis gehört, dass das irritierend ist für manche. Ich habe dann gesagt, ja, ich weiß, bei mir war es am Anfang auch so. Aber ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, weil ich glaube, die Leute, die du kennst, denen schaust du schon in die Augen.
Ich habe bei mir ist, glaube ich, ich muss immer nachdenken über meine Wortwahl und ich tue mir leichter, wenn ich irgendwo ins Leere schaue,
okay.
Um meine Worte zu finden.
Ja.
Vielleicht ist das das Multitasking, das ich nicht beherrsche, das ich eigentlich sehr gut beherrsche. Widerspruch.
Widerspruch in sich dieser Mann. Entschuldigung.
Und von dem her, vielleicht ist es auch so ein Überbleibsel aus meiner Schüchternheit, die ich früher hatte.
Warst du schüchtern früher?
Ich habe mich überwinden müssen, in eine Bäckerei zu gehen und was zu kaufen.
Nein.
Das war für mich schon anstrengend. Ja.
Wann?
Also als Kind.
Als Kind?
Auch in der Jugend noch.
Und weißt du, warum das so ist? Also hast du eine Vermutung, warum du so schüchtern warst?
Keine Ahnung, das müsste ich meine Therapeutin fragen.
Warum laden wir die nicht mal ein? Die hat sich ja einiges zu erzählen, was ich nicht weiß.
Naja, genau. Erzählen Sie mal, was steht denn so in meinen Akten? Ja? Was haben Sie denn alles rausgefunden? Ja? So, wo müssen wir noch rein?
Ja, genau. Welcher Wunder sollen wir bohren?
Ja, vielleicht kommt das doch. Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht überanalysieren. Aber ja, es stimmt schon, dass ich, glaube ich, jetzt nicht so immer der Augenkontaktmensch bin.
Und hast du das Gefühl, das hat sich aber generell geändert?
Ja.
Ja?
Ja.
Also,
ja, ich sende in die Welt.
Schüchternheit. Diesen 50 Jahre alten Podcast.
Ja, ja ich glaube schon.
Naja, ich finde es schon witzig, weil, also wie gesagt, ich am Anfang habe ich das auch wahrgenommen bei dir und auch am Anfang, als wir hier aufgenommen haben, glaube ich, war das auch, und vielleicht war es auch bei mir so, dass ich nicht so den Augen, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich versuche schon, den Augenkontakt aktiv zu halten. Ich finde es nicht immer angenehm. Aber ich finde es witzig, wie andere Leute darauf reagieren, weil es gibt einfach Menschen, die können das auch nicht gut.
Naja, das sagt man ja immer, in Wien kennt man sich vom Wegschauen.
Stimmt, da bist du einfach ein Ur-Wiener quasi.
Ja. Ja. Nee, es ist so Dings, wegschauen, aber gleichzeitig auch hinschauen.
Ja, aber so immer so, dass der andere nicht sieht, ob man hinschaut.
Ja.
Mhm. Wie bei so einem Unfall. So beobachten. Mhm. Nee, genau. Und das ist zum Beispiel was mich extrem, also ich mag das einfach gerne. Ich halte gerne den Augenkontakt mit dir. Mhm. Du hast aber auch einfach sehr schöne Augen. Wir haben beide so dunkle Augen, ne? Mhm.
Mhm. Ja, das sind gleichen Holz geschnitzt, wir beiden, ne?
Aus dem gleichen morschen Holz rausgekommen. Rausgeschnitzt.
Aus dem Gebäck.
So, aber jetzt, warte mal, wo waren wir denn jetzt? Augenkontakt halten?
Wir waren bei 50 Jahre Podcast, aber...
50 Jahre Podcast. Naja, so wahnsinnig viel habe ich nicht zu sagen, außer dass ich freue mich, wenn wir mal wieder Gäste da haben. Wir haben natürlich jetzt upcoming schon einige Themen, die wir besprechen werden. Es ist ja jetzt rasant. Also ich finde zwar, dass dieser März ultra lahm vergeht. Mhm. Also dafür, dass der Februar in a blink of an eye weg war, ist der März echt zäh. Aber ich mag ihn, deswegen ist es okay. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile den 27. und
es kommt.
Es kommt das Gehalt. Ich glaube, daran merke ich es dann auch immer.
Katsching.
Dann habe ich so drüber nachgedacht, okay, was sind jetzt eigentlich so die nächsten Happenings? Also mal abgesehen davon, dass wir schon wieder einige Dinge haben, also Konzerte und so weiter, die kommen. Aber wir haben ja dann den ESC schon bald.
Ja, sechs Wochen noch.
In sechs Wochen.
Daumen Pi.
Und dann haben wir die Pride und unsere Party und wir haben einfach wieder viele Sachen zu erzählen. Aber ich finde, so im Rahmen vom ESC wollen wir da nicht mit jemandem sprechen.
Ja, da gibt es genug.
Da gibt es genug, ja, da, oder? Genug.
In vor allem, da habe ich wenig zu sagen. Das heißt, das ist eh gut, wenn du da jemanden hast.
Warte mit mal, dem wir haben doch mit irgendjemandem geredet, der da so Experte ist.
Matthias.
Dann laden wir den Matthias einfach. Matthias, du hörst das jetzt live.
Du bist eingeladen zum ESC.
Genau.
Oder empfehlen uns jemanden.
Oder beides halt.
Ja, machen wir gleich ESC-Podcast-Party. Ja. Also fünf Gäste, der heiße Stuhl zum ESC.
Nein, das finde ich schon cool, weil ich habe jetzt auch wieder so drüber nachgedacht, ich mag ja den ESC, weil ich halt eben mit der Oma immer geschaut habe früher. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich total aufgeregt. Ich durfte ja damals das nicht in Wien erleben, diesen Ausnahmezustand zu Conchita-Wurst-Zeiten. Und ich habe gehört, das ist doch schon ganz spannend, was da alles
ist. Nee, es war beides toll damals. Es war die Gewinnernacht, also wo gefühlt die ganze Stadt irgendwie gebebt hat. Mhm. Und es war dann natürlich auch die Austragung in Wien halt super, weil es war einfach so, wir sind mal wieder international in der Form.
Und zwar im guten Sinne.
Im guten Sinne mal nicht für...
Ja, genau.
Ja, für die anderen Themen, die wir sonst so gerne in die Welt rausposaunen, war das mal wieder was gut Besetztes.
Hast du das Gefühl, weil wir ja letztes Jahr den Sieg gemeinsam erleben durften, kannst du es vergleichen? Also war da mehr los bei Conchita oder mehr bei...
Ich weiß es nicht.
Nochmal?
JJ?
JJ.
Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, to be honest.
Okay.
Also wie es war. Spannend war, wir waren ja dann gemeinsam im Club U.
Ja.
Und es sind viele Leute aufgetaucht an einem Abend, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, aber die damals vor 10 Jahren halt auch genau... in der Nacht halt auch im Club
rausgegangen sind.
Und dann so, naja, jetzt haben wir es nochmal gewonnen. Jetzt haben wir gedacht, jetzt komme ich schon nochmal wieder in den Club U. Also ich gehe seit Jahren schon nicht mehr fort, aber heute halt. Ja.
Okay, ja, also very special.
Das war dann irgendwie sehr, sehr witzig.
Ja,
yeah. Cute. Die Kombination und der Abend hat ja gebebt. Also die Bude war ja voll bis an die Decke.
Im Club U. Ja, voll. Ja. Ja, ich war auch total, also ich war ja wirklich in dem Moment so, wir müssen jetzt weg, also wir müssen jetzt noch fortgehen. Das war ja, glaube ich, schon 12:30 oder so.
Wir sind ja zu zweit in der Küche gesessen, haben geraucht und so, boah, wann ist diese wann ist diese Auszählung endlich vorbei? Wir sind schon müde, ich will jetzt endlich heim. Ja. Und dann so, Scheiße, wir haben gewonnen, wir müssen jetzt ausgehen.
Ja, das war aber, ach, das war schön. Das war wirklich, das war so eine spannende, unerwartete Euphorie, das ist schon was Tolles. Ja. Also von dem her, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Genau, okay, Matthias, wir erwarten dich hier. Mhm. Und ansonsten, was hat sich so ereignet? Ich wollte ja eigentlich über das Thema Frühlingsgefühle sprechen, da hast du dann gleich wieder gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Hast du dazu was zu sagen zum Thema Frühlingsgefühle?
Ich habe keine.
Du hast keine?
Also vielleicht habe ich Angst, weil bei mir heißt, würde Frühlingsgefühle bedeuten, dass 36 Grad Höllenkessel steht uns bevor,
ach so,
in dem wir 3 Monate sitzen werden und in dem ich wieder sterben und leiden werde.
Ja, aber dann, deswegen musst du ja den Frühling eigentlich feiern, ist weil das so ist
kurz,
ja die Zeit.
Ja, aber ist immer so kurz.
Ja, na eh, aber es ist halt die Zeit davor. Also bis Mai würde ich mir jetzt schon nochmal geben, dass du das jetzt mal genießt hier.
Ja.
Also ist ja schon schön, wir haben gerade beobachtet auf deinem Balkon, ne? es blühet drumherum, das macht ja schon gute Laune, finde ich.
Ja, die Magnolien.
Die Magnolien und die Kirschen und alles ist wundervoll. Mhm. Ansonsten richten wir heute Abend noch ein Diner aus.
Mhm.
Wir haben gute Freunde geladen zum Thema Foot and Food. Die Foot bin in dem Fall ich.
Und das, Dolly Parton.
Und das, den, wieso? Ich darf das claimen. Das ist halt, oh, ich muss mit dir unbedingt über die Shireen David Dokumentation sprechen.
Die habe ich nicht gesehen, aber erzähl.
Also, ich bin ja wirklich ein Sucker for this kind of Dokumentation. Ich liebe Künstlerporträts, Künstlerinnenporträts. Mhm. Und ich mag sie ja wirklich gerne. Also, ich würde sie auch gerne mal live sehen, aber irgendwie schaffe ich das nie oder kriege nicht mit, wenn sie in Wien ist. 2026 leider nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, alles, was ich von ihr so mitbekommen habe, also ich fand das damals wahnsinnig cool, wie sie bei Wetten, dass auf Thomas Gottschalk reagiert hat, der ihr ja mehr oder weniger gesagt hat, weil sie irgendwas erzählt hatte, glaube ich, dass sie gerne in die Oper oder zum Ballett oder irgendwas geht.
Mhm.
Und dann so quasi reagiert hat mit, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann hat sie so gut gekontert, so quasi, wieso, weil eine Rapperin nicht irgendwie an Kultur interessiert sein kann oder so irgendwas.
Was der größte Wahnsinn ist, weil ich mir immer denke, so Rap ist eine der härtesten Dinge, ne?
Spannend. Also ich finde, das ist extrem spannend.
Ja, vor allem, das ist eine Kunstfertigkeit, die so wahnsinnig ist, einfach wie gut man mit Worten, Tempo, Takt umgehen kann. Das ist eine Kunst.
Ja.
Also das ist,
und
das
dabei noch eine Geschichte erzählen.
Ja, also das ist wirklich High Class. Mhm. Ja. Ich meine, es gibt dann halt die Kulturvariante des Poetry Slams dazu, weiß ich nicht. Ja. Das ist irgendwie höher, aber so Rap wird immer so abgetan, als wäre das irgendwie so
aus der Gosse.
Ja, kommt ja teilweise auch, fair enough. Aber ich denke mal so, dass halt, was Leute teilweise wirklich für mit Worten gut umgehen können, in deutscher Sprache, in englischer Sprache, in der Geschwindigkeit. Also das ist da.
Hörst du, ich weiß immer nicht so ganz genau, wo zwischen Rap und Hip-Hop, also ich glaube zu wissen, wo die, wie sagt man?
Ich kenne mich zu wenig aus.
Ja.
Also es gibt so einzelne Sachen, die mich vielleicht dann catchen.
Mhm.
Keine Ahnung, Deichkind hat auch Rap-Anteile drinnen.
Aber Deichkind würde ich jetzt Hip-Hop zuordnen.
Ja,
aber wissen wir nicht.
Wissen wir nicht.
Ich habe früher wahnsinnig gerne Rödelheim Hartreim gehört. Kennst du das noch?
Ja, Moses Pelham.
Moses Pelham, ja. Ich bin Midi Moses P. und ich bin Tiggity Thomas H. Hip-Hop, hurra, alles klar, ja, wunderbar. Ich könnte auch gut rappen, by the way.
Kannst du auf die Playlist geben?
Ich kann das auf die Playlist geben, genau.
Das geht dann alle ungeduldig. Ja. Ich muss mich noch entschuldigen für den Mangel Angelegenheiten mit zu huldigen. Vergiss die hippen, kultigen Bands. Fanta 4, liebe ich sehr.
Ja, ich finde, es gibt da auch echt spannende Sachen. Und eben weil es nicht so mein Genre ist, ich war im Sommer vor 3 Jahren, glaube ich, hat meine beste Freundin auf Mallorca ihren 30. gefeiert.
Mhm.
Und wir waren da, 1, 2, 3, 4 Mädels. auf einer Finca. Wunderschön, mit Pool und so weiter. Und ich glaube, ich bin das Letzte angereist und die anderen waren schon da. Und dann haben wir uns halt natürlich den Roséwein reingekippt und halt laut Musik gemacht, weil es war da wirklich, das war irgendwo im Nirgendwo halt so. Gab noch ein paar Ziegen ums Eck. Und da hatte besagte Freundin eben Shireen David gespielt. Mhm. Und ich, also kannte die vorher nicht und habe mir gedacht, okay, cool. Also wirklich so, weil es auch, wie soll ich sagen, sie macht das so klug, finde ich, oder so cool, diese, sie spielt natürlich extrem mit diesem, mit dem, was ihr ja auch immer so vorgeworfen wird als Frau und dass sie sich halt was sich machen lässt und so weiter und so fort. Und eben genau mit diesem, ja, ihr glaubt ja alle, ich bin ein bisschen doof, aber da steckt ganz schön viel dahinter so. Mhm. Und ich finde, das macht sie wirklich so geschickt und so, dass es auch Spaß macht und dass man ihr halt gerne zuhört. Und deswegen hatte ich große, große Erwartungen an diese Doku. Und ich will sie jetzt nicht allen kaputt machen, aber ich gebe ihr 2 von 10.
Okay.
Und die 2 tatsächlich nur, weil es grundsätzlich cool ist, dass es eine Doku über sie gibt. Aber ich glaube nämlich tatsächlich, die ist selbst produziert. Und ich glaube, da liegt der Fehler. Weil am Ende des Tages gibt es super, super coole Künstlerinnen-Dokumentationen, auch auf Netflix, wirklich ganz tolle. Auch die von Wham zum Beispiel ist toll, natürlich die von Taylor Swift liebe ich sehr und so weiter und so fort. Ich fand auch die von Celine. Hast du die jetzt jemals eigentlich noch geschaut?
Nein, ich habe mich nicht drüber getraut. Das ist auch tough. Ich möchte Celine Dion nicht beim Leiden zuschauen. Mm,
verstehe ich voll. Oder die von den Spice Girls. Also es gibt wirklich, es gibt so gute Porträts. Und ich habe das Gefühl, also für mich war es so, die eigentliche Geschichte, die man hätte erzählen können, die auch erzählt wurde, nämlich genau dieses, also die Mutter hat halt ihren 2 Töchtern versucht wirklich, also die waren im Ballett, die haben alle möglichen, mit dem wenigen Geld, was sie irgendwie hatte, glaube ich, als Alleinerziehende, haben die halt wirklich alles genießen können, weil sie ihnen halt alle Möglichkeiten geben wollte in der Zukunft. Und da sind halt 2 sehr schlaue Frauen draus entstanden. Und du merkst ihnen wirklich an, dass die, nämlich die Schwester kommt auch zu Wort und die finde ich auch total cool. Und dann ging es halt viel um dieses Barbara versus Shireen. Mhm. Und sozusagen, ja, wer siegt am Ende irgendwie. Man sieht halt, dass sie jedes Mal, ich meine, es muss auch anstrengend sein, aber die heult wirklich nach jedem Auftritt. Mhm. Also ist sie immer unzufrieden und sagt, na, das ist alles Kacke gewesen und so weiter und so fort. Und das ist schon schön, weil da ist so eine gewisse Nähe dann da und man kann irgendwie so eine Beziehung aufbauen zu ihr. Aber es waren so viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, es ist wie, als hätte sich jemand, ich bleibe jetzt bei Taylor Swift und ich habe die oft genug gesehen, deswegen kann ich das vergleichen. Wie, als hätte jemand diese Doku sich angeschaut und gesagt, okay, so und so müssen wir das jetzt machen. Also das sind die Dinge, die du sagst. Das war teilweise hatte ich auch das Gefühl, Leute, wollt ihr mich verarschen, das ist scripted. Also wirklich. Das wirkt echt teilweise so,
ja.
Das sagt einmal der Manager, ich kann sie nicht erreichen, das war wirklich noch nie so, dass sie nicht ans Telefon geht. Und ich denke mir so, das ist einfach nicht echt, was du gerade sagst, ich merke es halt. Also ich hasse das leider, wenn jemand versucht, mich zu verarschen.
Ja, da hat wahrscheinlich einfach Reality-TV einfach sehr viel kaputt gemacht. Ja. Und am Ende des Tages, sie machen ein Produkt, um PR zu machen für eine Person.
Also ich verstehe das alles.
Es ist halt auch sehr kuratiert. Also ich glaube, es gibt wenige
Porträts,
die wirklich.
Ja, aber ich bin davon überzeugt, hätte das jemand Externes gemacht. Und ich weiß es jetzt leider wirklich nicht im Detail. Ich hatte nur eine Freundin hatte zu mir gesagt, ja, das wäre halt cooler gewesen, wenn sie es nicht selber produziert hätte. Deswegen hoffentlich stimmt das überhaupt, sonst Dolly Parton und schreibt uns an.
Mail at relativ ungeschminkt oder .at oder Instagram, MySpace, relativ ungeschminkt.
StudiVZ.
Ja.
Also ich weiß es nicht. Ich finde es extrem schade. Ich finde aus diesem Ganzen, weil natürlich kommt das ganze Thema auf, welcher Hass, und das ist die Eselsbrücke zum nächsten Thema, über das wir natürlich leider unbedingt sprechen müssen, nämlich Colleen Fernandez und Christian Ulmen, die ganze Story. Aber ich finde wirklich, aus diesem ganzen Ding hätte man so eine schöne zeitgemäße Erzählung machen können. Hm. Und es ist einfach grottig geworden, was da hinten rausgekommen ist. Hm. Aber gut, lasst euch nicht von mir beeinflussen oder im besten Fall schreibt ihr mir einfach, du hattest recht. Das höre ich nämlich grundsätzlich gern.
Oh. Oh, was bildest du dir ein? Die war großartig.
Genau. Ja, was ist dein Hot Take? Warte mal, ich versuche es zu rekapitulieren. Es war letzten Donnerstagnachmittag. Ich weiß, ich saß im Büro. Und es hatte mir eine, genau, besagte beste Freundin in eine Gruppe geschrieben, irgendwie so, what? Und dann bin ich immer gleich so, da weiß ich, irgendwas ist, mhm. ne? Also ohne zu sehen, was der Link ist und so. Dann habe ich da reingeschaut und lese das so und denke mir, okay, krass. Habe mich aber jetzt nicht weiter, weil ich war noch in der Arbeit und musste dann irgendwie zum Sport und dann zu einer Galerieeröffnung und dann noch zum Cocktail trinken. Es war ein voller Donnerstag. Auf jeden Fall habe ich dann aber diese Freundin eben zu dieser Galerieeröffnung getroffen. Und die war ja auch lustig, weil sie hat sich dann extra dafür das Spiegel-Abo besorgt. Das mhm. war ja eine Recherche vom Spiegel, die das so publik gemacht hat sozusagen. Mhm. Und hat mich dann wirklich in diesen Sog mit den ganzen Details, weil ne, man konnte sich dazu dann schon innerhalb von wenigen Stunden einiges zusammenreimen. Ja. Aber so wirklich dieses, warum hat sie es in Spanien angezeigt?
Wollen wir das kurz erklären?
Ja, bitte. Ja.
Erklär dir. Also nein, jetzt, ja. Aber sie hat das Ganze im Spanischen Gericht. Also
was passiert denn überhaupt? Weil es niemand nicht mitbekommen hat.
Achso, ja. Von Colleen Fernandez gibt es seit Jahren Deepfake,
Pornografie
etc. Im Internet. Und sie ist dann draufgekommen, dass ihr eigener Ehemann dahinter steckt und das orchestriert hat. Ich erzähle mal die Geschichte fertig. Mhm. Und sie wird es vom spanischen Gericht einbringen, weil in Spanien anscheinend die rechte Lage viel, viel besser ist mhm. für Schutz von Frauen gegen Online-Verbrechen dieser Art oder generell. Die ja, haben genau. einfach bessere Gesetzeslage als in Deutschland und wahrscheinlich auch in Österreich.
Mhm. Und sie hat da einen, die haben ja dort einen Wohnsitz, was natürlich...
Ja, was es natürlich einfacher macht. Also es ist jetzt wirklich sehr... zusammengefasst, da fehlen jetzt wahrscheinlich 7000 Stücke dazwischen. Und ich habe keinen Hot Take in dem Sinn, ich habe es nur gelesen und habe mir gedacht, es reicht.
Ja.
Wirklich, was geht? Ja. Was ist los? Ja. Man kriegt wirklich Gewaltfantasien in dem Sinn, ich würde den am liebsten einfach.
Ja.
Was keine Lösung ist. Und gleichzeitig natürlich, wenn du mal diesen Grant einmal hast, dann halt auch dann ein bisschen dann wieder das Versuchen, das große Picture zu sehen oder so. Ja, aber das ist halt leider das ausgemachte Ding oder das ist halt auch diese Systematik, die etabliert ist. Und sie hat ja selber gesagt, nur 4% der Fälle, die in Partnerschaften vorkommen, werden überhaupt gemeldet.
4%?
4% werden überhaupt gemeldet.
Krass, ja.
Und sie hat dann selber auch erzählt, dass sie schon vor Jahren ja Anzeige gebracht hat gegen diese Dinge.
Gegen nicht, Unbekannt.
Ja, nicht einmal einen Rückruf bekommen. Mhm. Gar nichts. Also es wird einfach auch nichts gemacht. Also es ist einfach so in diesem System.
In Itzehoe hat sie es damals gemeldet.
Ja, und das ist so eingearbeitet. Es ist ja, wie gesagt, das ist ein Riesenfass, ja, und es ist einfach, es ist so schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, was ist die Lösung, wie könnten wir es anders machen, es ist wurscht, aber die erste Reaktion war einfach so, es reicht, ja. Es reicht einfach, was soll die Scheiße, ja, wie können Menschen sowas machen, es ist einfach, es geht, oh, na, sorry, ja. Ich bin gerade selber im Rage, ja,
ja
und dann fange ich an zu überlegen, so darf ich überhaupt Rage haben, also,
so?
Weil, und das merkst du halt auch, weil natürlich kamen jetzt Meldungen von verschiedenen Seiten und Forderungen und wie hat man damit umzugehen. Und die Lager zersprageln sich ja auch. Ja. Mhm. Die sagen, die nichts sagen, sind schuld. Die was sagen, wenn sie was sagen, ist das auch nicht richtig. Also das ist dann auch immer so, wie navigiert man da?
Ja.
Es gibt kein Richtig in dem Sinn. Mhm. Und für meine Meinung nach, doch, es gibt ein Richtig, so einfach das geht nicht. Hm. Punkt. Ja. Hm. Also das ist, ja, ich, wie gesagt, ich finde gerade keine eloquenten Worte dafür.
Ja, also ich glaube...
Aber es ist wirklich in erster Linie mal Rage.
Rage, ja. Ja, ja, es ist so eine Mischung aus Fassungslosigkeit im ersten Moment. Auch einfach dem Umstand geschuldet, also da weiß ich jetzt nicht, wie es dir damit geht, aber ich meine, wir sind natürlich irgendwie groß geworden, auch mit Christian Ulmen. Und mit ihr natürlich auch, also ich weiß nicht, all diese MTV, Viva, VJs waren halt immer irgendwie wichtig, weil das war damals Popkultur. Also diese Sender haben Popkultur mitgestaltet und deswegen kennt man die Leute und mochte sie auch so gerne. Ne?
Und das ist auch so, ich glaube, das hat die Zeit gebraucht oder die SZ, weil die dann jetzt auch ein bisschen so, sie haben sich mal so die alten Sachen auch wieder angeschaut, also alles, was so in Richtung so Figuren spielen, Sketches und so weiter. Und natürlich, viele sind in den 2000ern sehr misogyn.
Ja.
Aber dann halt auch zu sehen, wie viel er davon schon eigentlich drinnen
gesagt hatte.
Ja. Und zwar aber unter diesem Deckmantel. Das ist ja nur Spaß und das ist nur überzeichnet. Und ja, ich bin ja prinzipiell politically correct Humor, ja. Ich mag auch den anderen Part, aber das muss man können.
Ja.
Und das geht sich da halt einfach natürlich hinten und vorne nicht mehr aus. Ja. Also das ist dann halt auch retrospektiv gesehen so, fuck.
Ja. Ich meine, ich glaube, was wir jetzt grundsätzlich dazu sagen müssen, ist natürlich, es gilt ja logischerweise immer die Unschuldsvermutung im ersten Moment. Sie hat aber selber, finde ich, gestern einen guten Post dazu gemacht, wo sie einfach gesagt hat, so, sie stellt sich allen Fragen, sie sagt gerne aus und die andere Seite scheint offensichtlich nicht dazu bereit zu sein, auszusagen und dann fragt doch einfach, warum.
Ja, weil einen die Tatsache, weil sie war ja, glaube ich, gestern oder so, war ja, also erstmal vielleicht mal was Positives, weil man da was Positives sehen kann. Es gab ja, glaube ich, dann sofort in Berlin eine Riesendemo.
Am Sonntag gab es eine Sonntag, Demo in Berlin, also genau, da, gestern in Hamburg.
Genau, und aber allein die Tatsache bei Hamburg, dass sie ja wirklich überlegt hat, ob sie dort überhaupt auftreten soll.
Ja, weil, und zwar warum?
Weil sie Morddrohungen bekommt, wo ich dann gesagt habe, seitdem sind wirklich alle Leute komplett angerannt, was ist da los? Ja.
Und zwar, sie hat selber gesagt, auf der Bühne 100% von Männern.
Ja, und ich denke mir, wie kommt sie dazu,
dass mit schusssicherer Weste.
Mit schusssicherer Weste sich da hinzustellen müssen oder sich so abzuschütteln. Es ist einfach so, es reicht.
Absurd, gell?
Ja, es ist wirklich absurd. Was geht, ja.
Ja. Also deswegen, es fehlen einem die Worte. Dann habe ich gestern Abend wieder auf CNN irgendwie gesehen, da hat CNN auch irgendwie so ein Netzwerk aufgedeckt, was wieder so in die Richtung Pellicot geht, wo auch irgendwie Tausende an Männern in so einer Telegram-Gruppe sind, wo es wieder darum geht, die eigene Frau zu mit Drogen quasi zu sedieren, um dann sie zu vergewaltigen und dann Videos davon und wie man dann die besten Videos macht und die dann in dieser Gruppe teilt und so. Also das ist einfach. Ich bin wirklich so, einerseits bin ich so, und deswegen, ich glaube, die erste Reaktion, und das war richtig, war wirklich, dass man einer Colleen jetzt den Rücken stärkt, indem man mal einfach ihr sagt, wie krass mutig ist das mal als allererstes.
Ja, ja.
Weil ich glaube schon, dass die gute Beraterinnen an der Seite hatte, die ihr wahrscheinlich genau das auch schon gesagt haben, dass wenn sie es öffentlich macht, dass sie dann halt auch mit so einer Art von Antwort rechnen kann. Nämlich, dass wütende Männer ihr dann Morddrohungen schicken und so. Ich glaube, in dem Ausmaß hat sie es jetzt auch nicht vermutet. Mhm. Zumindest finde ich, dass ich habe so ein paar Videos gesehen, es waren auch Freunde von mir aus Hamburg, represent, auf der Demo. Und das hat sie, glaube ich, aber sie war ultra emotional. Weil ich meine, man darf auch nicht vergessen, es geht um ihre eigene Geschichte. Das ist wie bei Pellicot. Also du musst wirklich einmal überhaupt die Bereitschaft haben, das so öffentlich zu machen.
Ja, und wenn es aus
und das machst du auch nur, wenn du was verändern willst.
Ja, oder aus der eigenen quasi Kernfamilie oder halt wirklich so aus dem nächsten.
10 Jahre lang.
Ja, also das ist halt auch nochmal, das kommt ja auch nochmal dazu.
Und was ich auch so unfassbar fand, es war ja tatsächlich so, dass er, also es gab, das, ich glaube, ich habe die Doku mal gesehen, aber ich muss sie mir nochmal anschauen. Es gab ja im ZDF, also als sie das dann eben gegen Unbekannt zur Anzeige gebracht hatte und so, hatte sie ja so eine ZDF-Dokumentation schon gemacht zu diesem Thema Deepfakes im Internet und so weiter, wo irgendwie, ich habe, ganz genau kann ich es nicht wiedergeben, aber ich glaube 90% der Opfer davon sind natürlich Frauen.
Ja.
Ich habe ein anderes Video gesehen, was dann, also ich meine, ich lache, das ist nicht witzig, aber es ist einfach so absurd. Da hat eine die Google-Ergebnisse der letzten 24 Stunden nach diesem Öffentlichwerden davon jetzt gezeigt und dann, was dann gegoogelt wurde. Und dann wurde Colleen Fernandez nackt, Colleen Fernandez Porno. Also das heißt, es gab dann genug Menschen, die das dann gegoogelt
haben. Die dann das Material haben wollten.
Die das Material sehen wollten. Ja. Und da denkst du, okay. Aber ich wollte eigentlich jetzt auf was anderes hinaus. Worauf wollte ich hinaus? Dass sie den Mut hatte, das zu machen und ihre eigene Geschichte so öffentlich zu machen. Ja, ich habe den Faden jetzt selber verloren, aber mir fällt einfach nicht mehr viel dazu ein, außer... ach so, und dann Friedrich Merz, doch, das fällt mir auch noch ein. Das ist ja so geil, Alter. Also ich habe jetzt nicht seine ganze Rede gesehen, ich hoffe, sie ist nicht aus dem Kontext gerissen, aber dann steht dieser Bundeskanzler eines durchaus nicht irrelevanten Landes, nach einer Woche, glaube ich, stellt er sich mal vor einen, keine Ahnung, Bundestag oder wo auch immer er dann seine Rede gehalten hat.
Und redet über Zuwanderung.
Also zuerst hat er mal irgendwie so eine kleine Wahlkampfansage gemacht. Das habe ich noch gesehen, wo ich mir gedacht habe, hä, was, also worum geht's jetzt? Ja, das haben wir bei der CDU und das haben wir bei der CDU. Um dann den Bogen zu schließen, dass wir jetzt aber auch endlich über Zuwanderung sprechen müssen. Und das ist der blanke Hohn. Also mehr, das ist wirklich, also für die Opfer von dieser Tat, dass der Bundeskanzler von dem Land, wo das auch alles innerhalb von einer Woche auf den Kopf gestellt hat,
keine bessere Idee hat.
Na, richtig. Aber ich, da frage ich mich wirklich, also ist das denn so, deswegen komme ich zurück auf diesen Punkt, wo du jetzt gesagt hast, naja, du weißt ja auch gar nicht, ob das jetzt sozusagen, wie ist das gerade formuliert, ob das so angebracht ist, glaube ich, für dich irgendwie, oder wie man sich da jetzt äußern soll dazu, dass
das
du irgendwas...
Ist, ne? Das ist jetzt auch nur eine sind Gedanken in meinem Kopf.
Na, ich verstehe also,
aber es ist, man ist trotzdem, muss man schon sagen, in dem heutigen Diskurs, auch wenn man das Gefühl hat, man steht auf der vermeintlich richtigen Seite oder möchte da irgendwie Stellung beziehen, hat man immer noch, also hat man schon teilweise das Gefühl, dadurch, dass so viele Stimmen gleichzeitig auf einen auch
einprasseln,
so dieses, was darf ich, was soll ich, dieses, also man will es ja nicht allen recht machen, darum geht es jetzt nicht, aber dieses Mal hat man schon so dieses, okay, wähle deine Worte weise, oder wie beziehst du jetzt Stellung dazu oder willst du dazu Stellung beziehen und ich, wie gesagt, merkst du eh gerade, ich finde keine richtigen Worte. Ja. Es ist einfach momentan nur die reine Emotion, mehr ist es nicht.
Ja, aber da kann ich dir, darf ich dir als Frau,
als Sprecherin aller Frauen,
und alle dazwischen und außerhalb.
Ja, und mir als Lesbe,
genau. Darf ich dir tatsächlich sagen, ich finde das gut. Wir haben ja auch vor zwei Episoden, glaube ich, im Rahmen des feministischen Kampftages auch über dieses Thema gesprochen. Die Wut muss die Seite wechseln.
Mhm, also, die Scham.
Naja, nein, es war auch zuerst die Scham.
Ja.
Und ich habe dann
auch
aber
die Wut,
ich habe dann aber wirklich gesagt, es muss eigentlich die Wut sein, weil ich kann mir nicht. Ich glaube, das ist auch das, was dieses Kollektiv an Frauen, die jetzt so in ihrer Fassungslosigkeit gefangen sind und in ihrer Wut. Weil die wissen ja untereinander, also wir unterhalten uns ja auch drüber. Ich weiß nicht, wie viele Männer es jetzt gerade gibt, die sich irgendwie zum Bier zusammensetzen und sagen, boah, das ist schon arg, was man jetzt gehört hat über den Ullmann und die...
Ich hab tatsächlich ein bisschen die Befürchtung oder die Angst, dass sich alle so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Und zum Glück bin ich keiner von denen.
Ja, ja, das ist ja auch...
Also das ist ja... Und damit ist es getan, quasi dieses so... Ich habe heute eh niemanden...
Deepfake.
Ja, oder hat eh niemanden belästigt, ja. Mhm. I'm good, ja.
Ja.
Was ja wieder die Brücke ist zu Not All Men.
Ja. Und dann reden wir schon wieder nicht
nur,
über
die... Dann reden wir wieder nur über die Männer.
Ja, genau.
Und das ist dann wieder das Thema.
Reden über die Männer oder die Zuwanderung oder die...
Ja, also. Und da ist dann wieder, da schließt sich wieder die Brücke zu, soll ich jetzt überhaupt was sagen? Geht es jetzt überhaupt um mich? Ist meine Meinung gerade wichtig? Sollte nicht eine Frau sprechen, ja? Naja. Und dann gibt es wieder so, die Frauen reden eh schon die ganze Zeit, ja? Es wird immer Zeit, dass die Männer wieder mal... Also das ist so, du kannst es irgendwie gefühlt niemandem recht machen.
Ja, aber das, glaube ich, ist gefährlich. Also ich verstehe es, weil eine Freundin von mir hat mir auch in einer Sprachnachricht gesagt, naja, sie tut sich total schwer gerade mit diesen Solidaritätsbekundungen von Männern. Und ich glaube, ich verstehe ein bisschen den Gedankengang dahinter und gleichzeitig denke ich mir, also ich bin jetzt gerade wirklich so weit, dass ich sage, mir ist es jetzt fast schon wurscht, ob das jemand macht, um nur zu sagen, hey, ich bin einer von den Guten, oder ob er wirklich diese Wut und diese, das kann so nicht weitergehen, weil ich meine, es geht ja nur, schau, also ich glaube einfach, das Gute an diesem Thema, und ich finde 2026 ist wirklich das Jahr, was das so extrem befeuert hat, egal ob Epstein-Files oder was auch immer, es ist einfach so ein kollektives Entsetzen da und ich glaube, dadurch, dass das jetzt langsam in diese kollektive Wut umschlägt, ist das insofern gut, weil ich glaube, Wut ist ein Katalysator. Also Entsetzen führt vielleicht eher zu so einer... Also Fassungslosigkeit, die dich dann vielleicht so ein bisschen lähmt.
Ja, oder teilweise auch Resignation, so ich kann eh nichts mehr machen.
Genau. Und Wut hat aber eine Dynamik. Und ich meine jetzt nicht die Dynamik, wie wir sie kennen aus der Gesellschaft, im Sinne von Wut und wir schlagen jetzt die Fensterscheiben ein. Also hätte auch nichts dagegen, wenn man mal Frauen mit einem Besen durch die Straßen ziehen sieht und alles klein häckseln, also hätten wir verdient, wäre auch okay. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, aber wieder und gleichzeitig ist das, glaube ich, wieder genau das, wo man sagt, ja, okay, vielleicht führt das auch nirgendwo hin. Wir wollen ein bisschen konstruktiver sein.
Und es ist, glaube ich, auch mal ganz okay, mal nicht konstruktiv zu sein.
Im ersten Moment ist das für mich auch genau das Ding. Und gleichzeitig denke ich mir, ich glaube zumindest, was jetzt durch diesen Fall einfach passiert ist, ist, und das hat sie einfach sehr geschickt gemacht und ich hoffe wirklich, dass das zu was führt, weil sie hat eigentlich ihre Popularität genutzt, weil bei Pellico ist es ja so, die hatte keine Popularität vorher, da war es, das kannst du nicht ganz miteinander vergleichen, das ist eigentlich eher wie bei MeToo, wo dann halt einfach viele, die einfach schon auch eine gewisse Reichweite hatten, halt dann they spoke up und im besten Fall kann die darauf nicht mehr klein zu redende oder nicht mehr aufzuhaltende Wut und das, was daraus entsteht, dann auch zu Konsequenzen führen. Offensichtlich nicht beim deutschen Bundeskanzler, aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich die Aufgabe. Deswegen, also ich würde alle männlich gelesenen Personen, die uns zuhören und überhaupt auf diesem Planeten Erde leben, wirklich,
die uns alle hören,
wirklich dazu ermutigen oder ihnen einfach nur ins Gewissen reden wollen, wir brauchen eure Wut und Emotionen genauso. Es ist nicht so, ich glaube, wie gesagt, wenn es dazu führen würde, dass sich etwas ändert, nur weil Frauen wütend sind, also Frauen sind, glaube ich, immer, es gibt ein ganz spannendes Buch, was ich jetzt unbedingt lesen muss, so über wie Revolutionen immer entstanden sind und dass da ganz an der Spitze am Anfang meistens die Frauen waren.
Ja, und dann haben es die Männer für sich umgeschrieben.
Und dann haben es die Männer geclaimed oder wie auch immer.
Ja, französische Revolution, Frauen gestartet.
Genau, von Frauen gestartet. Und ich glaube, wenn wir etwas ändern wollen in dieser Welt, dann brauchen wir dieses kollektive, nicht nur Entsetzen und diese, wie soll ich sagen, Fassungslosigkeit, sondern wir müssen diese Wut entwickeln und das als Katalysator nehmen, dass wir sagen, es ist genug.
Ja.
Also es kann so einfach faktisch nicht weitergehen. Ja. Und mir gibt das schon Mut, weil auch wenn ich jetzt auf dieser Demo nicht, also weder auf der in Berlin noch in Hamburg dabei sein konnte, zu sehen, dass da dann, ich glaube, 20.000 Frauen in Hamburg oder waren es ein bisschen weniger, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Tausende. Und nicht nur Frauen, natürlich, sondern Menschen.
Ja, man hat es schon, Frosch im Hals, Also man hat es auf Social Media auch mitbekommen, ja. Dass natürlich auch wirklich Stimmen aus allen Ecken kamen, auch von Männern, die da sehr, sehr, also sehr wohl auch ihre Solidarität einfach auch gezeigt haben. Mhm. Und gleichzeitig, und das ist jetzt vielleicht ein ganz verrückter Gedanke, denke ich mir so, wie kommt sie dazu, dass sie diese Aufgabe jetzt hat? Das ist einfach so, what the fuck?
Das ja, deswegen sage ich ja,
das ist nicht ihr Job, ja, das ist ja. nicht ihre Aufgabe. Ja. Also wie kommt sie dazu, dass sie jetzt, weil es ihre Story ist, ja, klar, aber weil sie in der Öffentlichkeit ist, dass sie jetzt auf einmal die Vorreiterin oder eine der Mitstreiterinnen zu diesem Thema sein muss oder muss.
Naja,
das ist auch ihre Wahl. Aber verstehst du, was ich meine?
Ja,
wie kommt sie dazu, sich da überhaupt hinstellen zu müssen?
Aber das Problem ist ja, du hast vorhin von der Dunkelziffer gesprochen. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr. Und auch prominente Menschen und prominente Frauen.
Dass es wichtig ist, das streite ich gar nicht ab. Das ist ganz, ganz, das ist super, dass sie sich da hinstellt. Ja? Ich glaube, das ist im Zweifelsfall oder hoffentlich.
Führt das zu einer Veränderung?
Führt das zu einer Veränderung oder ist im Positiven, aber. Trotzdem generell, wie kommt sie dazu, eigentlich sich diese Aufgabe umhängen zu müssen?
Ja. Ich glaube aber ehrlicherweise, also mal abgesehen natürlich von diesen Morddrohungen, weil das ist alles furchtbar und schrecklich, ich glaube, wenn du Opfer von sowas bist, gibt dir das theoretisch sogar extrem viel Kraft, das überhaupt durchzustehen, weil du dann ja eben aus dieser Solidarität wirklich, und dann denkst du dir wahrscheinlich, also ich hoffe zumindest, dass es so ist, dass sie sich denkt, ja okay, it was worth something.
Ja.
Und was ich nur sagen wollte ist, wegen dieser Dunkelziffer und so weiter, im besten Fall führt das ja eigentlich eher dazu, dass sie irgendwann mal nicht alleine dasteht, weil dann noch so und so viele Namen dazukommen, die dann halt ihr Grauen genauso öffentlich machen. Mhm. Im Grunde ja war das ja auch nichts anderes von MeToo und so. Mhm. Oder aber auch diese ganzen mutigen Frauen, die sich für die Epstein-Files da, die ihre eigene Scheiße da halt nochmal durchlebt haben dafür. Ja. Weil ich glaube, dass das für die, ich meine, du musst das dann halt nochmal durchleben, das muss furchtbar sein, aber ich hoffe halt einfach, dass dieser Aufruhr, der dann dadurch in der Gesellschaft entsteht, ich sage jetzt auch wahrscheinlich auf der richtigen Seite in jedem Fall, die ja auch das Gefühl gibt, genauso wie bei einer Pellico und so weiter, okay, das ist gut, weil offensichtlich gibt es genug Leute, die das genauso schrecklich finden und sich, obwohl sie dich nicht kennen, hundertprozentig quasi hinter dich stellen. Und das ist ja schon schön, weil der Kreis, in dem, wenn du es privat hältst, ist natürlich ein kleiner.
Ja, ja.
Und dadurch, dass das ja auch extrem viel dann eben um dieses Thema Scham geht, das zu überwinden, um es quasi fürs größere Gut herzugeben, hoffe ich halt zumindest, dass diese Frauen dadurch wenigstens das Gefühl bekommen, dass sie
Rückhalt haben.
Ja, und for the greater good das gemacht haben, sozusagen. Ne?
Aber das habe ich gemeint, eben, das ist natürlich, also der gewünschte Outcome ist total verständlich, aber dann auch so, warum muss sie jetzt daran?
Ja,
das ist halt auch so, dann so, fuck.
Ja, also. Und ich finde es trotzdem gut, weil mir fällt zum Beispiel auf, wir haben jetzt ganz kurz nur über Christian Ulmen gesprochen. Und,
ich habe nichts zu sagen.
Ich glaube, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, ich war schon eher, das wollte ich vorhin sagen, durch MTV, ich weiß gar nicht, was MTV oder Viva oder was auch immer, ich habe mit einer engen Verwandten vor ein paar Tagen auch drüber gesprochen und wir haben eigentlich das gleiche Wort gefunden, es ist einfach so, wir dachten immer, der ist integer.
Mhm.
Und das ist das, was so weh tut.
Ja.
Also wenn, und das ist dann auch das, wo du dir denkst, aha, also das heißt, wenn selbst jemand, bei dem du denkst, der ist einer von den Guten, Unschuldsvermutung,
ja,
wahrscheinlich nicht vielleicht zu den Guten zählt,
ja,
wie schaut dann diese Welt wirklich aus?
Und dann die Angst, wie hoch ist die Dunkelziffer wirklich? Also ja, wie viele Leute, die man vielleicht noch für, ja, integer ist eigentlich ein schönes Wort, mich jetzt ein bisschen erinnert an, nämlich zum Thema, wie kann man Werk und Autor trennen, in dem Fall leider nicht mehr. Und
ja, wobei, das tut dir nicht wahnsinnig. Vielleicht wegen Herrn Lehmann, das hast du vielleicht gemacht, oder?
Ja, ja, aber ich habe einen ganz anderen Fall gedacht, nämlich Cosby. Bill Cosby. Ja, ja. Ich habe die Cosby-Show geliebt.
Ja, ich auch.
So geliebt, ich wirklich. Auch geliebt. So geliebt.
Wobei, die ist weit genug weg von mir. Ich hatte das Problem mit Woody Allen.
Ja.
Das ist wirklich für mich ganz schwierig, weil ich wirklich eine Zeit hatte, in der ich alle Filme von ihm geschaut habe. Also wirklich von den 70ern mit der großartigen Diane Keaton. Da gibt es einfach so viele tolle Erzählungen und so weiter und so fort. Und das fällt einem dann auch erst wie Schuppen von den Augen, dass man sich denkt, oh Gott, ja, wie geht man damit um? Ich kann es dir.
Ich habe keine
Lösung. Ja. Also die einzige Lösung ist, we need to do better. We need to make things right. Wir nutzen diese Wut, die wir haben, als Katalysator. Das gibt uns Energie.
Wir gehen jetzt Kartoffeln schälen,
weil bald ist Food and Food dran. wir werden berichten, wie das so angekommen ist. Wir werden griechisch kochen, was sehr, sehr spannend ist, weil ich ja seit meinem 6. Lebensjahr regelmäßig griechisch konsumiere. Aber bis auf Tzatziki und griechischen Salat noch nichts davon persönlich gemacht. Nein, Spanakopita, der Spinat-Feta-Strudel, den habe ich auch oft gemacht.
Hoppa!
Ja gut, ihr Lieben,
war halt ein bisschen wilder Ritt.
Es war ein wilder Ritt, wir waren nicht vorbereitet, aber ich würde sagen, wir haben das Beste gegeben für unser 50-jähriges Jubiläum. Cheers. Ja. Schau mal, du kannst aus dem Becher hier noch, aus unserem Mixbecher kannst du noch den Rest trinken, damit wir noch einmal anstoßen können. Und wir denken an euch, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Cheers, habt eine gute Woche. Bussi und Baba.